Ja, liebe Gemeinde, suche Frieden und jage ihm nach. Diese Jahreslosung begleitet uns jetzt schon ein halbes Jahr lang. Dieses Jahr ist es nicht wie im letzten Jahr, dass wir sie so regelmäßig hören, sondern wir haben sie direkt am Anfang des Jahres zweimal hintereinander gehört und seitdem zumindest im Gottesdienst nicht mehr vorkommen gehabt. Aber vielleicht gab es ja auch den einen oder anderen, der trotzdem immer wieder Begegnungen mit diesem Vers hatte. Wir haben ihn ja mindestens jeden Sonntag hier vorne sehen können. Die Karten, von denen Susanne eben auch schon gesprochen haben, liegen auch hinten noch einmal aus. Wer also noch keine Karte hat, der darf sich gerne noch mal eine mitnehmen. Vielleicht hat sich der ein oder andere ja schon bewusst auf die Suche nach Frieden gemacht. Habt ihr ihn vielleicht sogar schon in bestimmten Situationen auch gefunden? Im vergangenen Jahr hatten wir im November einen Familiengottesdienst, in dem wir auf Regentropfen oder auf Wassertropfen unsere Sehnsüchte geschrieben haben und das, was wir uns wünschen. Der am häufigsten genannte Wunsch war tatsächlich Frieden. Dicht gefolgt von einem Thema, was ich nicht so ganz allgemein umfassen konnte, wo aber die auch alles eng zusammenfasste: Respekt, Freundlichkeit, Liebe, Verständnis, weniger Egoismus, Offenheit. Alles Dinge, die sich ausdrücken, wenn Frieden herrscht, die das friedliche Miteinander von Menschen bestimmt. Das zeigt mir deutlich, das waren zusammen fast die Hälfte der Tropfen, die diese Wünsche ausgedrückt haben. Das zeigt mir deutlich, wie sehr wir uns danach sehnen, wie sehr wir uns wünschen, dass es Frieden gibt. Und das wünschen sich nicht erst die Menschen heute, das haben sie sich auch vor über 3000 Jahren gewünscht, als dieser Psalm geschrieben wurde. Dass die Menschen sich das schon damals und die ganze Geschichte hindurch bis heute immer wieder gewünscht haben, zeigt mir deutlich, dass Frieden kein Zustand sein kann, den man einmal erreicht und dann hat man ihn. Sondern etwas ist, worum man sich immer wieder neu bemühen muss. Man muss sich immer wieder neu auf die Suche machen. Frieden ist nicht selbstverständlich, er ist ein ganz kostbares Gut. Und es braucht nur wenige Worte, Taten oder manchmal sogar nur Gesten, um den Frieden zu beseitigen. Aber um Frieden wiederherzustellen, muss man oft ein hartes Stück Arbeit investieren. Vertrauen wieder aufbauen. Zeigen, dass man es wirklich ernst meint. Es gibt Situationen, da scheint Frieden sogar absolut aussichtslos. Suche Frieden und jage ihm nach. Suchen und Nachjagen drücken das eigentlich schon aus. Das ist anstrengend. Etwas Verlorenes zu suchen oder jemandem nachzujagen, der wegläuft, ist wirklich nicht angenehm. In der Jungscha komme ich immer wieder in das Vergnügen, dass ich mit eingebunden werde in dieses nette Fangenspielen. Und jedes Mal, wenn ich mich darauf einlasse, merke ich, warum ich sonst lieber Brettspiele spiele. Ich bin eigentlich eine Läuferin, aber wenn man Fangen spielt, dann muss man alles geben und das ist so anstrengend. Man ist eigentlich, also ich als Erwachsene, nach 2 Minuten ziemlich K.O. Gut, es gibt auch Leute, die spielen Fußball und rennen dem immer hinterher und das halten die länger durch als ich. Aber was ich vor allem faszinierend daran finde, ist, dass es den Kindern Spaß macht. Die powern sich voll aus und die geben alles und die sind auch mal total erschöpft, aber die haben Freude daran. Und auch am Verstecken spielen oder Ostereier suchen, das macht den Kindern viel Freude. Es gibt auch Erwachsene, denen das Freude macht. Aber wir wissen, dass das Suchen und Nachjagen von Frieden schon eine andere Kategorie ist. Trotzdem möchte ich uns Mut machen, dass wir uns von diesem Gefühl, was die Kinder beim Nachjagen und Suchen haben, immer wieder anstecken lassen und uns davon ihnen lernen. Denn was die Kinder ausdrücken, wenn sie die Freude daran haben, zeigt, es lohnt sich. Und bei dem Frieden allemal, es lohnt sich, den Frieden zu suchen. Wie gesagt, fast alle Menschen sehnen sich nach Frieden. Und wie absolut unvorstellbar ist das eigentlich, eine Vorstellung davon zu haben, dass es eine Welt voller Frieden gibt. Es ist eigentlich fast gar nicht zu glauben und gleichzeitig aber wunderschön. Wie toll wäre es, friedlich mit den Nachbarn Tür an Tür zu leben, keinen Streit mit den Eltern zu haben oder den Geschwistern oder den Kindern. Oder überhaupt Gemeinschaft mit guten Freunden und netten Menschen zu genießen, vertrauen zu können. Dieser Friede kostet etwas, suchen und nachjagen. In Vers 1 von Psalm 34, den hat Susanne gerade nicht mit vorgelesen, jetzt muss ich ihn nochmal schnell raussuchen. In Vers 1 steht von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vertrieb und er wegging. Das ist quasi die Situation, in der Psalm 1 geschrieben wurde und man überliest ihn, Psalm 34, man überliest ihn gerne mal. Die Situation, als David sich wahnsinnig stellte, weiß jemand von euch, was das für eine Situation ist? Ich habe es auch nicht gewusst. Die Szene davon steht in 1. Samuel 21, Vers 14 bis 16. Die Geschichte davor ist, dass Jonathan, der Sohn von König Saul und Freund von David, David gerade gewarnt hat, dass sein Vater, also der König Saul, ihn umbringen möchte. Und dann gibt es diese Szene mit den Pfeilen. Jonathan schießt ganz weit und sagt, lauf schnell weg damit. Und David macht sich aus dem Staub, weil er wirklich Angst hat, dass der König ihn töten möchte. Er macht sich auf und davon und dann landet er als erstes bei dem Priester Abimelech und holt sich von ihm ein Schwert und zieht dann weiter. Und dann kommt unsere Szene. Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gad. Aber die Knechte des Achish sprachen zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen? Ich habe doch auch den Text dabei. Von dem sie im Reigen sangen, Saul schlug 1000, David aber 10.000. Und David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gad. Und er stellte sich vor... Ich habe gedrückt. Jetzt. Siehst du, ich habe doppelt gedrückt. Jetzt. Und David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gad. Und er stellte sich vor ihnen wahnsinnig und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforte des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achish zu seinen Knechten, ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Habe ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr diesen herbrachtet, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen? David hat die Angst gepackt vor Achish, dem König von Gad, dass er sich eine Strategie überlegt hat, wie er jetzt seine eigene Haut retten kann. Aber David zeigt auch auf der folgenden Flucht immer wieder, dass es ihm nicht nur um seine eigene Haut geht, sondern dass es ihm darum geht, den Willen Gottes zu erfüllen, sich zu unterwerfen, was Gottes gutem Plan für die Menschen entspricht. König Saul, der David weiterhin immer wieder aktiv nach dem Leben trachtet, der Truppen losschickt, um David zu suchen und ihn töten zu lassen, der ihm nachjagt. Diesen König verschont David zweimal, obwohl er damit sein eigenes Leben hätte schützen und sich die ganze Verfolgungsjagd aus dem Weg schaffen könnte. Aber er schützt König Saul, weil der von Gott eingesetzt wurde als König. David achtet nicht auf das, was für ihn gut ist, sondern auf das, was Gottes Willen entspricht und für das Volk Gottes gut ist. In dieser konkreten Situation nun vor dem König von Gad stellt David sich verrückt. Wer die Geschichte von David bis hierher gelesen hat im Samuelbuch, der kennt Davids bis dahin erstmal als den unscheinbaren Hirtenjungen, der sich treu um seine Schafe kümmert und Botendienste für seinen Vater erfüllt, der zum König gesalbt wird, aber daraufhin als König wieder auf die Felder geht. Also irgendwie ist das nicht so ganz durchsichtig, wie das genau funktionierte mit dem König Salben. Der dann als Jüngster von seinen Brüdern immer wieder schikaniert wird oder die machen sich über ihn lustig, behandeln ihn herablassend. Der dann zum mutigen Kämpfer gegen Goliath wird, diesen Muskelprotz, der in der Bibel als Riese beschrieben wird. der damit der Armee der Philister gegenübertritt und tatsächlich im Vertrauen auf Gott, der sein Volk beschützen wird, siegt. Und dieser Sieg über Goliath bringt David immer wieder an die Front, wo er mit viel Geschick als Heerführer die Kämpfe anleitet und zum Sieg führt. Und trotzdem bleibt er in diesem Ganzen, wo er schon als Krieger unterwegs ist, immer wieder der Junge. Der kleine Junge, der an den Königshof geholt wird, um den König zu besänftigen. Mit seiner musikalischen Gabe, weil der Saul depressiv ist oder zumindest sehr launisch, wird er immer wieder durch die Musik von seinen Launen befreit. Und alles, was David gemacht hat, hat er immer wieder in diesem Bewusstsein gemacht, dass Gott das Volk Israel erwählt hat. Und dass er dieser Erwählung immer ein Teil von diesem Stück ist. Und dass Gott seinem Volk treu zur Seite stehen wird. Er setzt sich immer wieder nicht für sich persönlich ein, sondern für das große Ganze. Das entspricht auch dem hebräischen Denken, dass man nicht an sich als Individuum glaubt, sondern dass man tatsächlich für die Gruppe denkt, dass man sich als Gruppe denkt, als Teil der Gruppe. Das ist für uns sehr schwer nachvollziehbar, die wir so individualistisch aufgewachsen sind. In diesem Bewusstsein waren seine bisherigen Erfolge vor allem, oder mit diesem Bewusstsein, dass er so viel Erfolg bisher gehabt hat, der David, und vor allem mit diesem Selbstbewusstsein, was er wirklich eigentlich erreichen kann, dass er alleine als kleiner David gegen den Riesen Goliath gekämpft hat, könnte nun ja für ihn eigentlich Anlass geben, dass er vor König Gad auftritt und ihm sagt, ja, und Gott ist auf meiner Seite und das schaffen wir auch. Aber David geht diesem Konflikt aus dem Weg, und zwar indem er sich verhält wie ein Verrückter. Der tobt wie ein Wilder, er rennt gegen die Wand, ich stelle mir das sehr lustig vor, und er ließ sich Spucke in den Bart laufen. Und der König von Gad hat tatsächlich gesagt, dass der ist absolut wahnsinnig, der ist total verrückt. Entweder ist das nicht der David, wo ihr gesagt habt, der soll es sein, von dem alle anderen singen, der hat Zehntausende geschlagen, oder aber der David, wenn er das wirklich ist, der ist gar nicht so cool, wie ihr dachtet. Der ist eigentlich plemplem. Der König wollte nichts mit ihm zu tun haben, der hat ihn noch nicht mal gefangen genommen, sondern der hat ihn einfach laufen lassen. Der hat den weggehen lassen, weil der hat gesagt, der ist so verrückt, dem kann keiner, also der kann mir gar nichts. Und gleichzeitig finde ich das erstaunlich, ich weiß nicht, wie viele das von euch machen würden, sich diesen Stempel aufdrücken lassen. Absolut wahnsinnig. Zu nichts zu gebrauchen. Noch nicht mal wert, dass ich ihn einsperre. David geht es nicht darum, sein eigenes Recht herzustellen oder seinen guten Namen zu retten. Er verzichtet auf Ruhm und auf Anerkennung, damit er Gott weiter dienen kann. Dieser Situation wird also Psalm 34 zugeschrieben, den wir vorhin gehört haben und in dem diese Jahreslosung steht. Suche Frieden und jage ihm nach. David lobt Gott in diesem Psalm und macht am Anfang deutlich, dass alleine Gott alle Ehre gebührt. Alles, was wir in unserem Leben erreichen, müssen wir im Endeffekt Gott zuschreiben, müssen wir ihm Anerkennung und Dank für geben. David hat das bereits erfahren, dass Gott sich für ihn einsetzt, dass Gott ihn beschützt, dass Gott ihn rettet und ihm Frieden gibt. In Vers 6 heißt es dann, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Davids Auftreten vor dem König von Gad, als Verrückter abgestempelt und sich voll zum Affen machen, lässt ihn nicht schamrot werden. Wenn etwas peinlich ist, dann doch eigentlich das. Da denkt jemand wirklich schlecht über ihn. Da wird nicht Davids Erfolg gesehen, sondern dass er ein Nichts ist, dass er nichts kann. Einer, den man nicht ernst nehmen kann und der es nicht einmal wert ist, eingesperrt zu werden. David ist das in dieser Situation egal, was andere von ihm denken. Es geht David um mehr. Es geht ihm um die Größe Gottes. Und die wird sichtbar, wo Frieden geerntet werden kann, obwohl Unfrieden gesät wurde. Üble Nachrede, Lästerei, Verleugnung, davon soll man Abstand nehmen, wie es im Psalm 34 heißt. Dem Bösen soll man aus dem Weg gehen und man selbst soll nur Gutes tun, egal was die Leute um uns herum denken oder tun. Wir sind verantwortlich immer wieder für das, was wir tun, was wir denken und wie wir handeln. Gott selber wird Gerechtigkeit herstellen, das sagt David. Darauf dürfen wir vertrauen, darauf dürfen wir uns verlassen. Wir können das nicht. Wenn wir es versuchen, dann setzen wir nur noch mehr Unrecht in die Welt. Auf unsere Vergeltung folgt die nächste Vergeltung und so geht das immer so weiter. Dem Frieden nachzujagen bedeutet also nicht nur, sich aktiv für den Frieden einzusetzen. Das dürfen wir natürlich immer gerne tun und uns dafür einsetzen. Aber es bedeutet auch selbst, nicht in den Kampf zu ziehen, sondern es gut sein zu lassen. Wir betrachten den Frieden in unserem persönlichen Umfeld eigentlich immer aus unserer Perspektive. Immer das, was wir empfinden und was wir fühlen, ist als erste Reaktion der Maßstab, wie wir denken und wie wir die Situation einschätzen. Das ist einfach menschlich, weil wir unsere Gefühle, beziehungsweise das ist unsere individualistische Prägung. Tatsächlich war das im hebräischen Denken anders. Da haben die Menschen das anders gefühlt, aber bei uns ist es heute so. Dass wir uns als Maßstab haben. Wo ist jemand unfreundlich zu mir? Wo hat es jemand besser als ich? Oder wo kann jemand etwas besser als ich? Wie ausgeglichen oder zufrieden oder glücklich fühle ich mich? Diese Gefühle, die sind in uns drin und die ploppen auch immer wieder hoch, da können wir gar nichts gegen tun. Und damit sind sie automatisch ein Maßstab dafür, wie wir Frieden wahrnehmen oder nicht. Das, was zwischen uns und unseren Mitmenschen passiert. David ist da in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen und er hat es damit, finde ich, ein Stück leichter. Ob das wirklich für ihn leicht war, weiß ich nicht, weil er halt in diesem Kollektiv der Gruppe denkt, weil er daran denkt, was tut der Gruppe gut und nicht, was tut mir gut. Und er schafft es tatsächlich auch in der Praxis, das so umzusetzen. Er stellt Gott in den Mittelpunkt und fragt nicht danach, wie viel Unrecht ihm, dem David, passiert ist, sondern er fragt danach, was fördert Gott und was tut dem Allgemeinen gut. Dieses Denken macht es möglich für David, dass er darauf verzichten kann, dass er sein eigenes Gesicht wiederherstellen muss, auf sein Recht bestehen, Ruhm und Anerkennung einfahren. Für Gott würde David sich oder hat David sich sogar total zum Affen gemacht. Was bedeutet so ein Verhalten für uns? Was können wir tun, um diesem Frieden jetzt nachzujagen? Wie können wir Frieden suchen oder auch Frieden finden? Das Erste und wirklich Mitentscheidendste für unseren Frieden, wie wir ihn persönlich auch empfinden, obwohl wir vielleicht gar nicht so viel Streit um uns herum haben, ist die Erkenntnis und der Gedanke, dass Gottes Frieden mehr ist als unser persönliches Wohlbefinden, unser Glücksgefühl oder wie auch immer man das nennen will und wie das auch in der Literatur Hochkonjunktur hat. Es geht um mehr als darum, dass wir uns gut fühlen und Gutes erleben. Gott kann Frieden schenken, obwohl wir Unrecht erfahren oder uns ungerecht behandelt fühlen. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf kann es uns gelingen, aus der Spirale des Unfriedens, die ganz automatisch dann aufkommt, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, da auszusteigen. Es geht nicht darum, den Frieden um jeden Preis herzustellen oder Frieden komplett zu vermeiden, oder unter den Teppich zu kehren. Das ist ja tatsächlich auch eine Strategie, die in vielen Gemeinden so gefahren wird, dass man um der Harmonie willen die Konflikte immer wieder deckelt oder unter den Teppich kehrt oder nach außen hin so tut und es innen explodieren lässt, wie auch immer. Darum geht es nicht, dass wir halt nicht mehr miteinander streiten dürfen, sondern wir dürfen auch miteinander streiten. Wir dürfen miteinander um Lösungen ringen und gucken, wie schafft man einen Kompromiss herzustellen. Aber ihr kennt das sicher alle, dass es so Situationen gibt, wo man merkt, jeder ist sich seines Rechts so sicher, da stoßen wir aufeinander und wir könnten darüber stundenlang weiter diskutieren. Man muss es auch einfach irgendwann gut sein lassen. Und manchmal muss man dann einander vergeben und das stehen lassen. Manchmal muss man sich vielleicht auch einfach mit ein bisschen Abstand später wieder zusammenfinden. Aber es gibt Situationen, da sind Grenzen erreicht. Oder manchmal gibt es auch Menschen, bei denen wir immer wieder in das gleiche Muster verfallen mit dieser anderen Person, wo immer wieder das Gleiche in uns hervorgerufen wird und wo wir vielleicht auch einfach irgendwann sagen müssen, ich lasse die Person so stehen, wie sie ist, selbst wenn sie mir damit jedes Mal auf die Füße tritt und das wirklich wehtut. Aber ich lasse das so stehen, weil ich kann die Person so nicht ändern. Vielleicht ändert Gott sie irgendwann. Vielleicht muss ich das auch einfach aushalten. Aber da jedes Mal gegen anzukämpfen, das bringt uns nicht den Frieden. Das ist das, was David hier gemacht hat. Ich stelle mich verrückt. Ich lasse es einfach mal so sein, wie es ist. Manchmal bedeutet der Frieden, dass man selbst auch Einbußen erfährt. Aber gleichzeitig kann das etwas in uns auslösen, was so einen Frieden bringt, was viel besser ist, als dass ich jetzt mein Recht durchgesetzt habe. Wenn man merkt, da ist vielleicht dann doch ein friedliches Miteinander möglich. Oder vielleicht, dass man einfach auch den Nachmittag aushält mit dieser schwierigen Person und hinterher sagt, ich habe es geschafft, keinen Streit hervorzurufen. Oder irgendwie so. Manchmal muss man es gut sein lassen. Und das ist auch etwas, was uns Jesus immer wieder vorgelebt hat. Weil er hat die Gnade walten lassen. Weil das passiert, wenn wir es gut sein lassen. Wenn wir unserem Gegenüber nicht zeigen muss, dass er sich eigentlich komplett daneben verhält, selbst wenn er das auch wirklich macht. Aber das wäre gnädig, wenn wir merken, wir kommen aus diesem Muster sonst eh nicht raus. Die Gnade ist der einzige Weg zu einem wahren Frieden, zu dem Frieden Gottes. Und Gott selber ist diesen Frieden gegangen in die Welt hinein, um diesen Weg gegangen, um Frieden herzustellen, um den Frieden zwischen Mitmenschen zu ermöglichen. Und schon bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist und dort wirklich alles mit ans Kreuz genommen hat, alles, was uns trennt, die Möglichkeit gegeben hat, dass wir wirklich in Frieden aufeinander zugehen können, hat Jesus auch selber schon so den Menschen, ist er den Menschen so entgegengegangen und ist ihnen so begegnet. Jesus wurde als Fresser und Säufer beschimpft. Und er hat sich nicht daraufhin den Leuten zugewandt und gesagt, hey, ich bin das aber nicht, ich bin kein Fresser und Säufer und ist den Leuten in den Hintern gekrochen und hat gezeigt, dass er ganz anders ist. Sondern er hat es einfach stehen gelassen. Und er hat gesagt, die Leute brauchen meine Hilfe und deswegen gehe ich zu denen hin. Und wenn das für euch aussieht, als wäre ich ein Fresser und Säufer, dann ist es so. Aber die brauchen Hilfe. Und dann ist das andere egal. So hat er sich für den Frieden in der Gesellschaft eingesetzt. Und damit teilweise seinen schlechten Ruf bestätigt. Das ist eine sehr herausfordernde Botschaft an uns. Und gleichzeitig ist es sehr mutmachend, weil Jesus hat die Voraussetzungen geschaffen. Und wir dürfen dabei auch scheitern. Wir dürfen auch manchmal einen Streit haben und den oder selber auch mal unseren Mitmenschen an den Kopf fahren. Das wird immer wieder passieren. Und trotzdem können wir das üben und immer wieder suchen, den Frieden. Weil wir uns ja tatsächlich auch danach sehnen. Wir wünschen uns das doch. Und wenn wir selbst nicht damit anfangen, werden wir nie Frieden erlangen. Auf Recht und Anerkennung zu verzichten, gnädig zu sein, ungerechtes Verhalten auszuhalten, das ist wirklich sehr herausfordernd. Aber es ist möglich. Und es ist ein Riesengewinn, den wir haben können, wenn wir das wirklich geschafft haben. Gott hat die Voraussetzungen für wahren Frieden geschaffen. Und wir dürfen diesen Frieden Gottes immer wieder ergreifen und suchen, auch wenn es etwas kostet. Und wenn wir Zeugen davon werden, dass ein Mensch Gottes Frieden erfährt, weil wir zum Beispiel nachgegeben haben, dann kann das auch in uns Frieden auslösen, obwohl wir vielleicht den Kürzeren gezogen haben. Ein sehr entscheidender Schritt in solch einer Situation ist der Punkt der Vergebung. Weil das aber heute alle Rahmen sprengen würde, möchte ich gerne in 2 Wochen weiter darüber predigen und über die Vergebung und Versöhnung nachdenken, weil das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in diesem Ganzen ist. Frieden zu suchen und ihm nachzujagen, das kann anstrengend sein, auch wenn es etwas kostet. Aber Frieden zu erleben und Teil davon zu sein, das lohnt sich. Wir sehnen uns nach Frieden. Was für ein riesiges Geschenk, dass Gott dafür die Voraussetzung geschaffen hat. Amen.